Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse Podcast. Heute haben wir wieder einmal spannende Anwender-Insights für euch. Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt und Digitalpionier Thorsten Schwarz sprechen unter anderem darüber, was häufige Hürden hinsichtlich der Datenqualität sind, aber auch, welche Rolle Purpose im Marketing spielt. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute begrüße ich Antje Lindemann, die zugeschaltet ist von der Firma Lampenwelt. Und zwar ist sie dort Head of CRM. Antje, super, dass du mit dabei bist.
Ja, vielen Dank, Thorsten, auch für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
So, dann starten wir gleich durch mit der ersten Frage, nämlich wie bist du eigentlich zum digitalen Marketing gekommen?
Das ist eine gute Frage und ich musste tatsächlich ein bisschen kramen, weil ich überlegt habe, wann war so mein erster Touchpoint damit eigentlich, und tatsächlich eigentlich relativ direkt nach dem Studium 1996, weil ich dort nämlich bei einer Bertelsmann-Firma gearbeitet habe, die als technischer Dienstleister für Internet sozusagen fungiert hat. Und 96. Da hatte ich ja meine ersten Berührungspunkte mit digitalen Marketing.
Eine Frau der ersten Stunde sozusagen, denn da fing ja überhaupt alles an. Und dann bist du verschiedene Stationen gegangen, denn damals gab es ja noch keine Lampenwelt, und bist irgendwie bei Lampenwelt gelandet. Wie kam das?
Also wirklich durch verschiedene Stationen hindurch. Ich habe dann vor Lampenwelt lange auch bei Design 3000 gearbeitet. Das war auch ein Online-Shop, reiner Pure-Player. Und bin tatsächlich durch einen Kontakt, durch eine Empfehlung eines Dienstleisters bei Lampenwelt gelandet. Und die sagte dann einfach, ja, ich habe da was gehört und da fehlt jemand und das wäre doch was für dich. Und dann habe ich mit unserem Geschäftsführer Thomas Rebmann telefoniert und der hat mich dann direkt eingeladen. Und so ging das dann plötzlich ganz schnell.
Und da hast du dich entschieden, ins ferne Schlitz zu ziehen, was ja nicht unbedingt der Nabel der Welt ist. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin im benachbarten Grebenau groß geworden und das nannte man damals das Hessisch-Sibirien. Aber das hat dich nicht abgeschreckt.
Nein, weil ich von Anfang an das große Glück hatte, dass ich auch nicht vor Ort wohnen musste, sondern dass ich tatsächlich zu den Ersten gehörte, die auch einen Teil aus dem Homeoffice arbeiten durften. Also auch 2015, als ich angefangen habe bei Lampenwelt, war das schon möglich. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich deshalb mit meiner Familie weiter in der Nähe von Darmstadt wohnen konnte.
Was bedeutet, dass Lampenwelt irgendwie doch ein bisschen ein innovatives Unternehmen ist? Erzähl doch mal ein bisschen, was genau macht Lampenwelt oder was machen sie auch anders als andere?
Also Lampenwelt ist ja auch schon gibt es seit dieses Jahr 23 Jahren und ist reiner Online-Pure-Player für das Thema Beleuchtung, also die Go-To-Destination for Lighting in Europe, inzwischen auch mit 18 Ländershops, also über die Jahre auch sehr stark und sehr schnell gewachsen rund um Europa. Und wir verkaufen Beleuchtung und versuchen unseren Kunden dabei das bestmögliche Erlebnis zu bieten und sie mit ihren Lampen vor allen Dingen auch glücklich zu machen und sie an die Hand zu nehmen und zu gucken, dass wirklich jeder für sich die richtige Entscheidung treffen kann.
Okay, da kommen wir auf jeden Fall nachher nochmal dazu, weil da bin ich natürlich neugierig, denn für mich heißt Lampen irgendwo, na Gott, ich kaufe mir ein paar Lampen, lass mich ein bisschen beraten, das war's. Aber erstmal eine ganz andere Frage. Also was hast du gerade gesagt? 23 Jahre.
Ja.
Das ist 1999, das war vor dem Dotcom-Crash. Das heißt, im Zuge dieser Euphorie wurde das Unternehmen gegründet. Und da hat sicher auch profitiert. War da Fremdgeld mit drin oder war es wirklich nur die Idee? Denn das war ja verlockend damals. Das Geld lag ja fast auf der Straße, da irgendwo so zu tun, als ob man was ganz Großes hat. Aber die sind ja alle wieder geplatzt. Wie war denn da? Wie sind die denn über den Dotcom-Crash gekommen? Das interessiert mich jetzt persönlich.
Das war eine ganz also wirklich aus der Garage heraus sozusagen ist das Unternehmen gegründet worden. Eigentlich erstmal über Verkäufe bei eBay zum Beispiel, wo dann so langsam sich einfach eine Geschäftsidee draus entwickelt hat. Also es war mehr oder weniger erstmal ein Zubrot oder eine Idee, okay. Und daraus hat sich das dann alles weiterentwickelt.
Also organisches Wachstum, genau. Und nicht, ja, irgendwie die Millionen, die dann kamen und dann plötzlich im Jahr 2001 versiegt sind oder so, sondern, ja, organisches Wachstum. Schön, sehr schön.
Genau, und ich glaube, dass so der Erfolgsfaktor dabei war einfach, dass die beiden Gründer oder dass der Gründer Thomas Rebmann mit seinem Bruder Andreas zusammen, dass die von Anfang an ein sehr gutes Händchen dafür hatten, sich die richtigen Leute an Bord zu holen und sozusagen auch immer sehr auf sich zu fahren, aber immer auch sehr mit guten Ideen, was jetzt gerade notwendig war, um die Firma ein Stück weit weiterzubringen.
Dann bleiben wir doch mal gleich bei den guten Leuten und bei der besten Frau, nämlich wie hast du angefangen, mit welchen Aufgaben und welche Aufgaben hast du heute?
Ja, ich habe 2015, wie gesagt, im Marketing angefangen, habe damals einerseits das Thema Payback betreut, hatte bei Design 3000 Payback eingeführt. Das war damals der erste Official Online Partner und habe sozusagen diese Erfahrung dann mitgebracht. Und habe das Thema Newsletter von einer Kollegin, die in Elternzeit war, übernommen und viele Kooperationen betreut, technische Projekte, also eigentlich immer so ein bisschen, ja, eine Mischung aus dem Marketing und dem technischen Part an der Stelle. Und mit der Zeit ist einfach das Thema E-Mail und Newsletter immer stärker gewachsen. Wir sind dann auch, als ich angefangen habe, hatten wir 5 Online-Shops. Jetzt sind es, wie gesagt, 18. Und mit diesem Länderwachstum und auch mit dem technologischen Wachstum, mit entsprechenden Wechsel der Shop-Plattformen und Ähnliches, musste einfach auch viel technisch neu aufgesetzt werden. Und ich habe, meine Kollegin hat sozusagen, als sie aus der Elternzeit wieder kam, dann so den Newsletter inhaltlich hauptsächlich weiter mit betreut und mit mir gemeinsam dann das Thema vorangetrieben. Und ich habe praktisch mehr die technischen Projekte dahinter und die Strategie so ein bisschen stärker vorangebracht.
Okay, gut. Und heute machst du CRM, also damals war es dann eben sehr stark E-Mail und heute hat es sich entwickelt in Richtung CRM. Wie war da die Entwicklung? Ist das eine allgemeine Entwicklung im Unternehmen, dass man vorher gesagt hat, okay, nur E-Mail und dann erkannt hat, dass man da mehr machen muss? Oder wie ist da die Entwicklung?
Das fand ich sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, wir sind erstmal auf Masse sozusagen im Sinne von Länder-Rollouts gegangen. Als ich angefangen habe, haben wir nicht mal E-Mail-Marketing selber gemacht, sondern damals noch über eine Agentur. Das war sozusagen das Erste, was ich gemacht habe, dass wir das in-house geholt haben. Mhm. Und das Thema CRM hat, also es hat viel zu tun, oder die Herangehensweise hat viel zu tun mit unserem damaligen IT-Leiter, der, wie ich finde, immer noch eine sehr coole Idee dabei hatte oder immer gesagt hat, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, wie man an so ein Thema rangehen kann. Das eine ist, man kauft irgendwie eine große, mächtige Software ein und dann steht die da und dann überlegt man sich, was tue ich denn eigentlich damit und was will ich denn eigentlich damit? Und wir sind halt den anderen Weg gegangen und haben gesagt, lass uns doch erstmal gucken, was brauchen wir denn eigentlich? Erstmal gucken, haben wir überhaupt ein Potenzial dafür? Passt das überhaupt zu unserem Geschäftsmodell? Oder was für Voraussetzungen brauchen wir dafür auch? Und dann haben wir als erstes festgestellt, okay, die Daten sind noch nicht so, wie sie sein sollten. Das heißt, das erste Projekt, bevor wir überhaupt angefangen haben, mal so vorsichtig Reaktivierungen zu testen, war tatsächlich so einen ersten Datamart aufzubauen, die Daten klar zu kriegen. Und dann habe ich sehr, sehr händisch die ersten Reaktivierungskampagnen aufgesetzt. Und dabei haben wir einfach festgestellt, da ist Potenzial da. Und nachdem wir das dann gemacht hatten, haben wir dann praktisch uns überlegt, okay, wenn wir jetzt in diese Richtung gehen wollen und stärker automatisiert auch Kampagnen verschicken wollen, wie muss ein System aussehen, mit dem wir das machen können? Was passt da am besten zu uns? Und so haben wir dann verschiedene Systeme uns angeschaut und haben uns letztendlich für eine Customer Data Plattform zu der Zeit entschieden, die mit unserem E-Mail-Versandtool IMASIS, mit dem wir schon die ganze Zeit zusammengearbeitet haben, zusammengepasst hat und haben so das Thema angestoßen letztendlich. Mhm. Und in dem Zuge hat sich dann auch, durfte ich dann 2018 mit zwei Kolleginnen zusammen sozusagen das erste kleine CRM-Team bilden und habe dann an der Stelle auch die Teamleiterrolle übernommen.
Okay. Du sagst CDP. Wie war das? Ist das bei euch ein Problem? Ihr habt natürlich einerseits zahlende Kunden. Da registriere ich mich mit Postadresse, habe Geld bezahlt und habe eine E-Mail-Adresse als Kontaktdatum hinterlegt, mit der du arbeiten kannst. Andererseits habt ihr auch euer Newsletter und vielleicht habe ich ja noch eine zweite E-Mail-Adresse. Habt den darüber abonniert. Wie weit ist das ein Problem, dass ihr dann in Emasys andere Daten habt oder zum Teil auch Dubletten, wo es die gleiche Person ist? Ist das ein Problem? War das Arbeit? Wie habt ihr es gelöst?
Also wir sind jetzt weg von dieser Customer Data Plattform Lösung. Wir machen jetzt inzwischen alles aus Emasys heraus, haben da also so eine Datenquelle, was natürlich schon mal dabei hilft. Das Thema Dubletten, glaube ich, kann man nicht hundertprozentig ausschließen, was jetzt natürlich auch gerade mit den iOS-Updates und Einmaladressen und Ähnlichem nochmal wieder ein bisschen schwieriger wird, also wieder zunehmend auch eine Herausforderung darstellt sicherlich. Ansonsten, wie gesagt, ist das, glaube ich, ein Thema, was mit jedem neuen System, was insgesamt in so einer IT-Architektur in einem Unternehmen hinzukommt, immer wieder die Frage und für mich auch wirklich eine der Schlüssel Themen, wie schaffe ich es irgendwie, den Unique Identifier zu finden und welches System ist letztendlich auch das führende System für Kunden überhaupt in meiner ganzen Landschaft, weil ich ja nur dann auch darüber entscheiden kann, welche Daten brauche ich eigentlich aus welchem System, an welcher Stelle, um den Kunden entsprechend die richtigen Messages ausspielen zu können.
Okay, und habe ich hier richtig verstanden? Das Problem ist eigentlich gar kein Problem, weil es nicht existiert. Also nur, weil es nur wenige Menschen gibt, die zwei E-Mail-Adressen haben und dann mit der einen jetzt mal im Extremfall aktiv den Newsletter lesen, mit der anderen Adresse bestellen und Bestellabwicklung machen. Das ist in der Praxis sehr selten oder wie ist deine Antwort?
Nee, das ist sicherlich nicht selten. Also ich denke, dass es zunimmt wieder und natürlich ist auch eine Herausforderung, wir haben ja, Beleuchtung kauft man ja jetzt auch nicht auf einer täglichen oder wöchentlichen oder monatlichen Basis, sondern eher in größeren Kaufzyklen und natürlich ändern sich dann auch Adressen mal oder auch Interessen ändern sich selbstverständlich und deswegen bieten wir zwar auch im Shop ein Kundenkonto an, aber es gibt natürlich nicht 100% der Kunden, melden sich auch tatsächlich für ein Kundenkonto an, weil an der Stelle die Notwendigkeit einfach nicht unbedingt gegeben ist, so dass wir natürlich auch Gastbesteller und registrierte Kunden haben, was das ganze Thema nicht einfacher macht.
Ja, und nicht einfacher macht heißt, wie habt ihr es gelöst? Also gibt es zu mir als Besteller, also ich bin in eurer Warenwirtschaft drin und so weiter, gibt es zu mir zwei oder mehrere Adressfelder, E-Mail-Adressfelder? Wie habt ihr das Problem gelöst?
Wir sind jetzt gerade, weil wir viele unserer Systeme in diesem Jahr auch auf ein neues Level heben, wieder dran, dieses Thema neu anzugehen. Und insofern kann ich jetzt nicht sagen, das haben wir schon gelöst, sondern das ist jetzt wieder ein Teil der nächsten Schritte.
Okay. Entschuldigung, wenn ich solche Detailfragen stelle, aber ich finde, manchmal ist die Tücke wirklich im Detail, dass man damit irgendwo sich beschäftigen muss. Und wenn man nicht an diese Details rangeht, auch was Datenqualität angeht, dann schafft man oft mehr Probleme, als man löst. Was noch im Bereich Datenqualität fällt dir jetzt ein, wo du sagst, boah, da haben wir ziemlich geknurpselt dran und das war nicht ganz ohne?
Ich denke, das ganze Thema IT-Struktur oder IT-Architektur und verteilte Systeme. Also auch wenn wir sicherlich schon ein großes Stück weiter gegangen sind von den Silos weg zu immer mehr verbundenen Systemen, ist es natürlich trotzdem so, wenn neue Systeme eingeführt werden, dass dann auch die alten Datenwege nochmal überdacht werden müssen. Und da sind wir jetzt aber wirklich auf einem guten Weg, sodass wir auch eine Schnittstelle sozusagen haben, die dann auch alle Daten in die verschiedenen Systeme verteilt und da glaube ich, uns auch nochmal sehr helfen wird, um auch zum Beispiel Daten, die man vielleicht im ersten Schritt gar nicht so sehr im CRM sieht, im werblichen CRM sozusagen, sondern die eher aus Richtung Customer Service kommen. Auch das sind ja Daten, die super im CRM zur Verfügung stehen können oder auf die man auch Rücksicht nehmen kann. Das fängt an bei, wann war der letzte Kontakt oder auch umgekehrt, auch dass auch der Customer Service beispielsweise Informationen darüber hat, wann hat der Kunde zuletzt Newsletter erhalten, wann hat er eine Geburtstagsmail bekommen und so weiter, dass man auch solche Sachen mit berücksichtigt. Und das klingt immer alles so einfach, aber ich glaube, das ist nicht nur unsere Herausforderung, sondern auch die viele anderer Firmen, dass auch die Abteilungen natürlich immer stärker zusammenwachsen müssen, um auch wirklich ein einheitliches CRM oder eine einheitliche Kundenkommunikation an der Stelle überhaupt bieten zu können.
Also du hast damit eine Frage beantwortet, die ich dir nachher noch stellen wollte. Und ich freue mich, dass du sie so beantwortet hast, denn das war die Frage, wie geht er damit um? Also nutzt ihr die Service-Daten im CRM und umgekehrt stellt ihr dem Service auch weitere Daten zur Verfügung? Also da seid ihr dran, beziehungsweise macht das auch schon, halte ich für ein extrem zukunftsträchtiges Projekt. Denn da kommen Unternehmen überhaupt nicht dran vorbei, da mehr zu machen und mehr eben auch Kundenzufriedenheit. Ich mache im Marketing Versprechungen und die muss dann der Service ausbaden. Und die Unzufriedenheit entsteht ja nicht dadurch, dass es schlechte Produkte sind, sondern dass ich falsche Versprechungen gemacht habe und nicht transparent informiert habe. Okay, da seid ihr dran.
Genau, da sind wir dran. Und das Thema, weil du Bewertungen angesprochen hast, wir fragen ja auch den NPS ab, im Shop und auch in unseren Customer Service E-Mails und auch dieser Wert wird an unser CRM übergeben sozusagen und wir haben auch Kampagnen, die wir auf Basis des NPS-Scores pro Kunden sozusagen ausspielen, wo wir dann auch einfach nochmal Danke sagen für tolles Feedback oder auch Kunden, die, was ich auch ganz schön finde, Kunden, die negatives Feedback gegeben haben beziehungsweise uns schlecht bewertet haben, aber noch kein Freitextfeld ausgefüllt haben, dass die sozusagen dann ein paar Tage später nochmal die Möglichkeit zu bekommen, zu sagen, hey, worum ging es denn eigentlich? Und unsere Erfahrung ist, dass da ganz viele dann eben auch zurückschreiben, ach, es war aber eigentlich doch alles gut oder jetzt habe ich meine Ware bekommen, alles in Ordnung. Und dass das wirklich auch dazu beiträgt, dann die Kundenzufriedenheit im Nachgang
wieder Dialog, ja genau, dass ihr das ernst nehmt, das halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt in dem Fall. Ja, absolut. Und diese ganzen Informationen laufen dann zusammen in einem Data Mart oder wie habe ich das verstanden?
Die laufen zusammen in IMASIS.
Also in IMASIS macht ihr das.
Genau.
Und da sind auch weitreichende Möglichkeiten, das auszuwerten und irgendwo zu korrelieren, irgendwelche Zusammenhänge zu erkennen oder wie?
Das, also die Auswertung des NPS sozusagen, das liegt in einem anderen System. Aber der reine Wert am Kontakt sozusagen, den haben wir dann auch zur Verfügung, um daraufhin zu segmentieren. Also ich kann Promotoren beispielsweise ansprechen oder Detraktoren ansprechen über IMASIS. Ja. Aber die Auswertung des NPS läuft in einem anderen System. Und da haben wir relativ viele auch Labels inzwischen an den Antworten, sodass wir über eine AI dann auch sehr gut auswerten können. Okay, der Score hat sich verändert, besonders in den Bereichen, was weiß ich, Marketingaktionen oder im Bereich Shop oder im Bereich Delivery Experience oder wie auch immer. Das ist auch ein Riesenthema bei uns im Unternehmen, also ist die überhaupt diese Kundenstimme stärker ins Unternehmen zu tragen. Das war mit eins der Hauptgründe, warum Anfang letzten Jahres ein neuer Bereich gegründet wurde, Customer Relations, zu dem Customer Care, also der klassische Kundenservice sozusagen, beziehungsweise Care deshalb, weil es eben mehr ist als nur Service. Dann CRM und auch eine neue Abteilung, die sich CIA nennt. Das sind unsere Agenten sozusagen. Und diese Agenten sind vor allen Dingen im Sinne der Kunden unterwegs. Das heißt, dort laufen eben, wird das ganze Kundenfeedback zusammengeführt aus den verschiedenen Systemen, auch aus Shop- und Produktbewertungen. Und daraus werden dann entsprechend auch Taskforces sozusagen gebildet, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, die dann wiederum dazu führen, dass diese Themen überhaupt angegangen werden und letztendlich auch die Kundenzufriedenheit damit dann erhöht wird.
Und was meinst du mit mehr als Service jetzt? Diese Beschäftigung mit den Fokusthemen.
Genau, die Beschäftigung mit den Fokusthemen, aber auch, dass wir immer stärker auch der Customer Care immer stärker weggeht von Kundenanfragen zu beantworten, wie, wo ist meine Bestellung, weil wir versuchen, das über die Systeme einfach schon so abzubilden, dass diese Fragen gar nicht erst entstehen und hin zu immer mehr Beratung. Also, dass die einfach mehr Zeit haben, auch dem Kunden tatsächlich bei seinen Beleuchtungsfragen zu helfen und ja, auch ein tiefes Verständnis natürlich für die Produkte haben und dort auch gut beraten können. Da gibt es verschiedene Service-Level-Stufen sozusagen, die dann auch entsprechend geroutet werden, sodass wir da verschiedene Anliegen gut beantworten können.
Okay, das heißt also, ihr seid wie so ein guter Arzt, der erstmal eine Diagnose stellt, also nicht einfach kaufen, sondern erstmal noch rückfragen. Also wenn ich das möchte, dann kann ich bei euch anrufen und kriege auch ein bisschen Beratung am Telefon, ob dies oder jenes besser ist oder wie. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau.
Wow, okay.
Ich habe, als ich angefangen habe, wir haben so einen Rundlauf durch die Abteilung für neue Mitarbeiter und ich habe damals auch einen halben Tag mit Kundenservice gesessen und zugehört und kann mich noch super gut erinnern, wie beeindruckt ich war. Da war irgendein Kunde am Telefon, der dann sagte, ich habe hier das Produkt XY gekauft mit einem Bewegungsmelder und wie stelle ich denn den Winkel ein, damit ich sicherstellen kann, dass meine Haustür auch wirklich beleuchtet wird, sobald da jemand kommt und in welcher Sekundenschnelle dann eine Kollegin wirklich diese Information herausgefunden hat und dann genau sagen konnte, ja, unter dem Lampenschirm, da ist so eine kleine Schraube und die müssen Sie so ein Viertel nach da drehen und dann haben Sie irgendwie 50 Zentimeter mehr Reichweite. Und ich nur dachte, wow, cool,
funktioniert. Herausgefunden hat, das heißt, sie wusste das in dem Moment noch nicht, hatte aber die Systeme zur Verfügung, die ihr schnell diese Information, weil ich muss jetzt sagen, ein schönes Erlebnis hatte ich bei der Kaffeemaschine, ich nenne die Marke jetzt nicht, wo ich angerufen habe und auch erwartet habe, dass ich jetzt 10-mal mein Anliegen schildern muss. Nein, die erste Mitarbeiterin hat gefragt, gucken Sie mal rein, da rechts unten ist da so und so, ja, da ist so und so, ja, da müssen Sie da drunter greifen und so weiter. Wo ich dachte, wow, ja, also damit begeisterst du definitiv Kunden, dass es geht.
Okay. Ich glaube, wir meinen die gleiche Kaffeemarke, die hatte ich nämlich neulich auch so eine Frage und war auch sehr beeindruckt.
Also aus der Schweiz und mit 4 Buchstaben. Und dann hätte ich noch die Frage, nämlich wo du jetzt sagst, das eine ist ja Beratung, ja, so eine Lampe und hell oder dunkel und Schalter hier, Schalter da und wie ist der Winkel, aber das andere ist ja wirklich das große Thema Licht, das hast du ja gerade am Anfang schon angesprochen. Und da würde mich mal interessieren, was heißt das in der Praxis? Weil ich stelle mir eigentlich Lampenkauf relativ einfach vor, ein bisschen Beratung und dann kaufe ich halt so ein Teil. Aber was hat das jetzt irgendwie mit Licht und mit Glücklichsein und so zu tun?
Also Licht ist ja irgendwie viel mehr als Beleuchtung. Ja, also Licht kommt ja überall in unserem Leben vor und Licht kann glücklich machen oder weniger glücklich machen. Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig für jeden Kunden. Also es fängt schon an mit der Lichtfarbe. Die einen mögen warmweißes Licht, die anderen mögen kaltweißes Licht beispielsweise. Ja. Und du spielst vielleicht auf unseren Purpose auch so ein bisschen an oder unser Enhance People's Wellbeing und da ist das Thema Licht eigentlich gar nicht mit drin, also in diesem reinen Wording sozusagen, sondern das ist letztendlich das, was dahinter steht. Wir möchten, dass Kunden sich wohlfühlen und wir möchten ihnen dabei helfen durch die richtige Beleuchtung, die für sie passt. Und da ist auch das Thema Kunden gar nicht Kunden nach draußen, sondern das ist genauso unsere Mitarbeiter, unsere Dienstleister, die wir genauso als interne Kunden sozusagen da sehen. Das heißt, es geht auch viel um Kultur, um Firmenkultur. Und ich finde es extrem cool, dass wir das alles jetzt inzwischen auch so in Worte gefasst haben, was sich eigentlich durch diese ganze Firmengeschichte durchzieht. Und alle, die schon länger bei Lampenwelt sind, so wie ich ja auch, wissen auch, dass bevor das in Worte gefasst wurde, diese Kultur trotzdem schon da war. Und sie ist jetzt sozusagen einfach nur noch mal greifbarer, auch für diejenigen, die neu dazugekommen sind. Und das finde ich ein ganz tollen
Ruf. Aber dann erklär mir das noch mal, weil ich verstehe das noch nicht. Also für mich seid ihr ein Lampenladen. Ja, das heißt also, ich möchte ganz gerne mit solchen Dingern, die meistens irgendwie elektrisch sind, irgendwie dafür sorgen, dass zu einem Zeitpunkt, wo diese liebe Sonne nicht scheint oder vielleicht auch, wenn ich die Rollläden drunter habe, dass ich künstlich mir in diesem Raum ein bestimmtes Raumklima herstellen kann. Aber das reduziert sich auf das Thema Lampen. Und damit seid ihr meine Camper, also bei mir in meinem Kopf seid ihr Lampen. Und da verstehe ich nicht so ganz, wie ihr mich glücklich machen wollt. Außer mit Lampen.
Ja, aber die Lampen bewirken ja was oder die Lichtwirkung bewirkt was. Also wenn du zum Beispiel gerne es romantisch magst oder wenn du sagst, nee, mir ist das alles, ich mag dieses warmweiße Licht nicht, ich mag es lieber technisch. Ja, also dass diese die Lichtfarbe und wie ein Raum beleuchtet wird, ob du da eine Deckenleuchte hängen hast, die es ungemütlich macht, weil du keine punktuellen Lichtquellen hast an der Stelle. Ja, ja. Das ist was völlig anderes, als wenn du, sagen wir mal, 5 Lichtquellen im Raum hast, die dir für deine Bedürfnisse erstmal das Richtige geben. Ja, und da die richtige Leselampe rauszufinden, die dir hilft, das Buch gut zu lesen. Oder auch Smart-Home-Systeme, die dir ermöglichen, also wir haben zum Beispiel ein Smart-Home-System bei uns installiert, sodass wir mit Knopfdruck sozusagen abends sagen können, Fernsehen. Und dann habe ich irgendwie 3 Leuchten, eine im Hintergrund, eine Stehleuchte und noch so eine dicke Bertha, die da steht. Und die machen einfach gemütliches Licht.
Okay.
Ja, und das ist, also es ist viel, ich glaube, das ist einfach die Stimmung, die durch Licht vermittelt werden kann. Und die wiederum hilft ja dabei, dass es einem gut geht. Okay. Also wenn man sich vorstellt, so einen nackten Raum mit Neonröhren.
Verstehe ich alles. Ich frage mich nur, wo ihr dabei seid. Denn das, was du gerade beschreibst, ist ein guter Innenarchitekt, eine gute Beratung und noch ein IT-Dienstleister und so weiter, der mir das macht, weil ich kann das nicht selber. Oder ich bin so wie mein Nachbar Erik und mache das alles selber. Aber ich setze dann meistens meine Tochter ein. Und da springt ihr ein, so ich am Ende sage, boah, wir hatten ein richtiges Lichtprojekt. Bezahle ich euch das oder bezahlt ihr das über die Provision bei den Lampen? Also wie kann denn das in der Praxis funktionieren? Ich bin neugierig.
Ich glaube, es sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie jemand zu uns kommt.
Ja.
Ja, das Lichtprojekt, das ist dann vielleicht auch eher was bei uns im B2B-Team liegt.
Okay.
Wenn es aber darum geht, also es gibt ja Kunden, die kommen einfach, die suchen einfach Leselampe. Ja, und dann
Eben. Lampenwelt. Und denke, das sind die meisten. Also die haben ein Produkt.
Die haben einen Bedarf.
Ja, genau.
Ja, die möchten ihren Bedarf decken. Die möchten einen Ersatz für eine kaputte Leuchte beispielsweise haben. Und dann ist es ja unsere Aufgabe als Lampenwelt, so verstehen wir das jedenfalls, diesen Kunden an die Hand zu nehmen und ihn bis zu dem für ihn perfekten Produkt zu leiten.
Okay.
Und da gibt es natürlich verschiedene Menschentypen, die wir auch in den Personas zum Beispiel mit berücksichtigen, wo wir einfach sagen, der eine braucht vielleicht mehr Inspiration, der nächste braucht vielleicht mehr Produktdetails, der dritte möchte über die große Auswahl, das ist das, was ihn triggert.
Ja.
Oder der braucht einen Kontakt zum Kundenservice und das Ganze ist natürlich auch nochmal sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Also man kann das nicht alles über einen Kamm scheren, sondern hat ja auch viel damit zu tun, wie lang gehen Jahreszeiten und alles Mögliche. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Und natürlich sind wir da auch noch nicht perfekt, sondern das ist ja Work in Progress. Also ich denke, man muss halt auch immer wieder sich ja auch hinterfragen und vor allen Dingen auch immer wieder den Kunden fragen, was ist denn eigentlich für dich relevant?
Okay, aber jetzt nochmal konkret gefragt. Also das heißt, es bezieht sich entweder auf eine telefonische Beratung oder ein digitales System, das mich automatisiert berät. Welche dieser Varianten habt ihr gewählt oder bietet ihr beides an?
Wir haben keine, also im Shop hast du keinen digitalen Berater. Wir haben sowas mal ausprobiert. Ja, also es gab mal eine Zeit, in der wir das probiert haben. Es ist aber sehr schwierig, da dann die richtigen Empfehlungen auch zu geben. Natürlich haben wir Rekos im Shop und so weiter und so fort. Also der Kunde kann sich da natürlich dran entlanghangeln. Aber es gibt einfach, ich glaube, es ist so eine Mischung aus an für sich idealerweise den Kunden an die Hand nehmen, um ihn zu seinem perfekten Produkt zu führen. Und das hat natürlich viel mit, wie bewege ich mich im Shop zu tun. Das hat viel damit zu tun, wie sind Produktdetailseiten aufgebaut, welche Möglichkeiten habe ich das.
Ohne dass ich es merke, werde ich besser beraten und besser zu meinem richtigen Produkt gefunden. Aber es ist nicht so, dass ich das aktiv spüre und sage, Lampenwelt, das ist kein normaler Lampenladen. Das ist eine super Beratung, die haben mich so und so weitergebracht. Ich merke das also gar nicht richtig.
Zurzeit würde ich sagen, ja.
Okay, gut, das wollte ich nur wissen. Das wollte ich nur wissen. Jetzt sind wir sehr weit abgekommen. Ich hatte ja eigentlich vor, mit dir auch ein bisschen über das Thema E-Mail-Marketing zu reden. Dieser Podcast ist auf jeden Fall prädestiniert, um in unseren großen Marketing-Podcast zu kommen. Mit E-Mail haben wir es gar nichts zu tun. Wenn du noch ein paar Minuten hast, würden wir noch ein paar auf ein paar E-Mail-Themen kommen, weil das war ja jetzt aber ein generell super wichtiges Thema für Unternehmen, eben ihren Purpose zu erkennen und dann auch darauf hinzuwirken, dass dieser Purpose für den Kunden echt spürbar ist, damit er eben weggeht vom reinen Online-Shop, weil das kann ja jeder machen, so einen Online-Shop. Super, ich finde das klasse, wie ihr das einsetzt, was ihr da macht. Jetzt ganz konkret zum Thema E-Mail. Wo setzt der E-Mail ein? Was macht ihr? Oder vielleicht in ein paar Worten, was macht ihr anders als das, was andere sowieso auch machen?
Wir haben natürlich einen regulären Newsletter, den wir versenden. Der ist auch so ein bisschen orientiert sich einerseits natürlich an Shop-Aktionen, die auch mit beworben werden müssen an der Stelle, aber auch mit der Möglichkeit, inspirative Themen aufzugreifen, Trends aufzugreifen, neue Stilrichtungen, neue Hersteller vorzustellen, also ein bisschen mehr Informationen drumherum zu geben. Okay. Und sozusagen danach oder daneben haben wir natürlich auch eine ganze Reihe an automatisierten Kampagnen, angefangen von den getriggerten wie Warenkorbabbrecher, Abandon Browse, solche Dinge, aber genauso auch bezogen auf Hersteller. Also wir schauen uns auch immer sehr genau an, was hat ein Kunde gerade gekauft und ist das eine Stilrichtung, die er bevorzugt beispielsweise, oder ist das eben bestimmter Hersteller, den er offenbar bevorzugt, und dann bekommt er eben zu diesem Hersteller oder auch zu dieser Stilrichtung nachgelagert weitere Kommunikation, und da versuchen wir einfach so eine gute Mischung zu finden, beispielsweise wenn jemand, sagen wir mal, eine bestimmte Marke gekauft hat und dann wissen wir ja, dass er wahrscheinlich eine teure Designerleuchte nicht die nächste Woche gleich wieder kauft. Aber um ihm sozusagen mit dieser Marke weiter einfach Touchpoints zu schaffen, bekommt er dann beispielsweise eine Kommunikation mit Hintergrundinformationen, mit Designerinterviews oder wo wir dann auch mal vorstellen, wie werden die Leuchten eigentlich gefertigt beispielsweise. Und dann vielleicht nach einer gewissen Zeit nochmal eine zusätzliche Kampagne mit Neuheiten dieses Herstellers.
Ja.
Also so, dass wir uns da rantasten. Ansonsten, klar, wir gehen natürlich auch über Lifecycle-Segmente. Wir schauen uns an, wer hat einmal gekauft, wer hat das erste Mal bei Lampenwelt gekauft. Und diese Dinge werden unterschiedlich angesprochen. Und rein über E-Mail hinaus, weil wir natürlich auch Kunden haben, die wir eben nicht per E-Mail ansprechen können, weil wir kein Newsletter-Opt-in haben, sind wir jetzt auch vermehrt dabei, andere Bestandskunden per Brief anzuschreiben oder per Post anzuschreiben, und sehen da auch, dass unsere Kundengruppe da sehr gut drauf anspricht. Und natürlich haben wir dann auch immer noch die Möglichkeit, diese Kunden dann vielleicht doch noch dazu zu bekommen, dass sie den Newsletter abonnieren, wo wir dann wiederum so einmal den
Aber ihr macht es nicht wie Rewe jetzt gerade oder Obi, dass ihr sagt, nö, bei uns gibt's gar nichts mehr in Print, sondern eben an diejenigen, die das haben möchten. Obi hat ja zum Beispiel gesagt, nö, wir machen gar nichts mehr mit Print, aber wir zwingen die Leute in unsere App rein. Wie sieht das bei euch aus? Eine App extra, weiß ich nicht, denkt ihr über sowas nach? Habt ihr sowas schon? Gibt's irgendeinen Kundenclub oder sowas? Also welche weiteren Kanäle habt ihr, um mit mir einen direkten Touchpoint zu haben?
Ja, wir haben in DE eine App, die allerdings nicht den kompletten Shop widerspiegelt und die auch nicht hundertprozentig sozusagen, sagen wir mal, so ein bisschen ist nicht Fokus gerade, würde ich mal sagen.
Okay.
Eben auch aus den genannten Gründen, ja, braucht man wirklich eine App für etwas, was man eben in langen Kaufzyklen kauft. Deswegen, es gibt sie, aber ist jetzt, der Fokus ist eindeutig auf dem Shop an der Stelle. Und weitere Kanäle sind sozusagen auch über IMASIS hinaus können wir, oder mit IMASIS können wir eben auch, das testen wir gerade und funktioniert auch wirklich sehr gut, dass wir so Web-Channel-Kampagnen ausspielen. Das heißt, personalisierte Nachrichten, die wir in die Automationen mit einbauen, um zum Beispiel einen Unique-Code für den Kunden nochmal im Shop anzuzeigen, sodass er dort jeweils dann auch seinen Code nochmal vor Augen hat. Das nutzen wir auch für die Print-Mailings, dass wir da sowohl mit QR-Code als auch generell in den Automationen einfach versuchen, so eine kleine Journey zu schaffen, um mehrere Touchpoints zu ermöglichen. Mhm.
Und irgendeine Art von Kundenclub oder so? Ich meine, Lampen sind halt auch nicht so das Ding, was ich da andauernd kaufe. Insofern ist es zweifelhaft, ob das sich lohnt. Aber habt ihr schon mal über einen Kundenclub nachgedacht?
Überlegungen gibt es sicherlich. Wir sind aber auch Payback-Partner. Insofern haben wir sozusagen auch ein Kundenbindungstool mit dabei. Und ich glaube, man kann eben auch viel mit Bestandskunden machen, ohne dass die jetzt unbedingt Punkte bekommen müssen, sondern einfach, wir haben zum Beispiel exklusive Aktionen, die wir nur für Newsletter-Abonnenten anbieten, die immer mal eingestreut werden und die auch sehr gut aufgenommen werden. Und sowas, finde ich, ist an der Stelle vielleicht für unsere spezielle Situation auch das Sinnvollere, weil wirklich, also ob ich jetzt Punkte dafür sammeln kann, dass ich jetzt nur bei Lampenwelt Punkte sammle oder ähnliches. Ich glaube, das ist nicht so das Ziel. Wenn wir sowas machen würden, dann garantiert eher in Richtung Service, also zusätzliche Services anbieten für besonders gute Kunden, die dann vielleicht zum Beispiel mal die exklusive Beratung für ihren Hausbau bekämen oder ähnliches. Sowas ist sicherlich was, womit wir viel mehr anfangen könnten und was den Kunden vor allen Dingen auch einen viel größeren Mehrwert in unserem Fall bringen würde, als jetzt du hast jetzt 30 Punkte gesammelt, die du dann bei deinem nächsten Kauf in 6 Monaten einlösen kannst. Ja. Das funktioniert an der Stelle, glaube ich, weniger gut.
Ja. Okay. Gibt es noch irgendwas Wichtiges rund um das Thema digitales Marketing, was ihr macht, wo du sagst, das will ich noch loswerden?
Ich glaube, die Mischung macht's an der Stelle. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass alle Kanäle auch immer gut zusammenarbeiten. Also, dass man, ich glaube, das ist wichtig und das ist vielleicht auch was die Zukunft noch stärker bringen wird, dass man einfach schaut, dass der Mix stimmt, aber dass man eben auch ganz genau analysiert, welcher Kanal ist eigentlich für was und für welchen Touchpoint zuständig und was investiere ich auch an dieser Stelle für diesen Touchpoint, für diesen Kunden? Und an wen übergebe ich dann praktisch und an welchen anderen Marketingkanal praktisch, der dann den nächsten Touchpoint bedient? Ja. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung natürlich, weil das ja auch wieder systemseitig abgebildet werden können muss. Und finde ich aber extrem wichtig. Und da sind wir, glaube ich, gerade auf einem guten
genau,
Weg,
das sind die ganz praktischen Fragen, die gelöst werden müssen. Und vielleicht jetzt vielleicht als letzte Frage nochmal so, das ganz große digitale Marketing, wo sind da Trends, Entwicklungen, die du für wichtig hältst? Die einen reden ja schon über das Metaverse, über Augmented Reality und was auch immer oder über in manchen Bereichen Blockchain. Gibt es da irgendwelche Dinge, wo du sagst, naja, das ist ein bisschen mehr als heiße Luft, das könnte was sein? Also abschließende Frage, wo geht die Reise hin?
Ja, gut, Metaverse ist sicherlich was für bestimmte Branchen vielleicht interessant sein kann. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Alles, was mit Augmented Reality oder überhaupt, wie stelle ich mir Dinge vor in meinem Zuhause, ist für uns natürlich was Tolles. Ja, also wenn ich mir vorstelle, ich kann mir die Leuchte aus dem Shop direkt in meiner Leseecke angucken. Hey, cool. Ja, also das ist genau das Erlebnis, was wir brauchen, um unsere Kunden auch zukünftig da gut begeistern zu können. Also ich glaube, das ist für bestimmte Branchen sicherlich das auch ein Weg sein wird. Und wie immer geht es darum, was ist für die entsprechenden Kunden das, was sie brauchen.
Ja.
Ich würde einfach immer den Kunden in den Mittelpunkt stellen und dann gucken, was dafür gerade wichtig ist.
Antje, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese wirklich sehr, sehr wertvollen und detaillierten Informationen und auch für diese detaillierte Sachkenntnis in Kombination mit einer absolut klasse Brand. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank, Thorsten.
Das war der Marketingbörse-Podcast. Im Gespräch waren dieses Mal Antje Lindemann, Head of CRM bei Lampenwelt und Digitalpionier Thorsten Schwarz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.